Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Spotlight. Mein Name ist Hans-Georg Büschelberger, Business Coach und Partner von Action Coach Deutschland. Und heute bei mir zu Gast im Interview Jan Schönmakers, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Hase und Igel GmbH. Vielen Dank, Herr Schönmakers, für Ihre Zusage zum Interview. Und dann erzählen Sie unseren Zuschauern doch gleich mal am Anfang, was macht die Hase und Igel? Ich komme ja aus Hamburg und kenne Buxtehude und kenne die Geschichte dahinter, aber was hat das mit Ihnen zu tun?
Ja, moin, Herr Büschelberger, und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Gerne.
Hase und Igel macht im wirklichen Leben was ganz Ähnliches wie im Märchen, nur dass wir dafür nicht Erzählungen nutzen, Märchenerzählungen, sondern KI. Wir nutzen analytische KI, die wir selber entwickeln, um Unternehmen damit zu helfen, immer schon am Ziel zu sein und eben nicht die ganze Strecke laufen zu müssen, weil sie verstehen, wie der Hase läuft und wie sie sich entsprechend im Markt postieren müssen, damit sie die relevanten Schnittstellen immer schon besetzen, mit wenig Kalorienverbrauch das Rennen gewinnen. Deswegen haben wir uns auch so genannt, weil wir fanden, das ist eine schöne Analogie und zur Abwechslung auch mal nicht irgendein hochkomplexer, latinistischer, anglizistischer etc. Name, sondern was, womit jeder was anfangen kann.
Hey, das klingt jetzt im Prinzip nach Marketing-Support, Marketing-Dienstleistungen für Unternehmen. Habe ich das richtig so verstanden?
Jein. Also Marketingdienstleistungen in dem Sinne nicht. Wir sind ja keine Werbeagentur, die für Unternehmen Werbekampagnen macht oder Vertrieb oder ähnliches. Aber unsere KI-Software wird tatsächlich viel im Marketing und im Vertrieb eingesetzt. Beispielsweise für Nachfrageprognosen, für Kundensegmentierung oder für die Steuerung und Optimierung von komplexen Multichannel, Omnichannel Setups, also vielen verschiedenen Vertriebskanälen, und jemand muss diesen Sack Flöhe auch hüten und das Maximum rausholen. Darauf beschränkt sich die Lösung aber nicht. Sie wird genauso eingesetzt in der Produktentwicklung, in Einkauf, in der Logistik, und erste Anwendungen haben wir auch im Bereich der Produktion. Am schnellsten angenommen wurde es aber tatsächlich in Marketing und Vertrieb.
Also klassisches B2B-Geschäft. Können Sie mir mal irgendwie ein Beispiel nennen, weil es klingt ja so, als wenn Sie ja eigentlich auf jeden Ihrer Kunden ganz individuell eingehen müssen, weil die Fragestellungen sind ja durchaus unterschiedlich. Also es klingt nicht nach einer Lösung von der Stange.
Das ist eine Lösung von der Stange, die man aber sehr flexibel einsetzen kann. Man kann sich das vorstellen wie Lego. Auch da gibt es ja die verschiedenen Bausteine und die sind immer gleich. Ich kann aber aus den gleichen Bausteinen eine Feuerwache zusammensetzen oder einen Flughafen. Und so ähnlich ist es bei unserer Softwareplattform auch. Das nennt sich dann auf nerdisch Microservices. Man kann also die verschiedenen Bausteine in vieler Weise konfigurieren, und man kann aber auch mit den standard fertig konfigurierten Softwares, also wie bei Lego, wenn ich mir jetzt nicht was frei entwickle, sondern schon die Feuerwache kaufe mit Anleitungen dazu, kann man sehr viele unterschiedliche Fälle bilden. Denn eine Systematik, eine Software, die in der Lage ist, verlässliche Nachfrageprognosen zu geben, die kann das ja für ganz viele verschiedene Branchen. Und da haben wir auch ganz unterschiedliche Kunden von der klassischen Industrie, wie zum Beispiel Schaeffler, über Endkonsumenten und B2B, immer anfassbare Hardware-Produkte wie jetzt ein Stiel, bis hin zum Banking, wo wir viel in der Sparkassenfinanzgruppe haben, bis hin zu Softwareunternehmen oder Beratungen, weil die Branchen unterschiedlich sind, aber die Problemstellung ähnliche. Die Frage, wie wird sich die Nachfrage in meinem Markt entwickeln? Was macht eigentlich einen Stopp aus für mich? Wie kann ich meine Vertriebs-, Marketing-, Handelsbudgets optimal einsetzen, um möglichst viel Umsatz damit zu erzielen? Die Kriterien unterscheiden sich zwischen den Branchen, aber die Grundfragen sind die gleichen. Und unsere Cloud ist flexibel genug, auf diese unterschiedlichen Kriterien einzugehen. Wenn man das mal an einem praktischen Beispiel erdet, Da können wir direkt in die Welt der Sparkassen gehen. Das hat jetzt kürzlich auch einen wichtigen internationalen Preis gewonnen, dieser Case, den Digital Communications Award. Das ist die Stadtsparkasse Düsseldorf. Die nutzt unsere KI bzw. ein fertiges Produkt auch direkt aus, ein fertiges Softwareprodukt, den Neutrum Evo Optimizer, um ihre vielen verschiedenen Marketing- und Vertriebskanäle an einem Ort analytisch zusammenzuführen. Also die Kanäle existieren nach wie vor alle weiterhin, aber an einem Ort fließen die Daten zusammen und die Algorithmen ermitteln daraus, was führt eigentlich zum Erfolg? Was für eine Ansprache, was für ein Produkt, in welchem Kanal, mit welchem Budget, aber auch welche Kombination an Maßnahmen macht es Sinn, zwei bestimmte Vertriebs- oder Werbemaßnahmen parallel zu machen? Verstärken die sich sogar noch oder nehmen die sich gegenseitig Aufmerksamkeit weg? Und damit ist es der Sparkasse gelungen, in dem momentan schwierigen Umfeld ja für Kredite, ihren organischen Kreditumsatz sogar zu steigern. Und das hat dementsprechend dann auch den DCA gewonnen, weil es komplett auch automatisiert ist und damit eben auch sehr, sehr viel, nicht nur mehr Geschäft bringt, sondern auch sehr, sehr viel Zeit spart, die sonst hochbezahlte, hochqualifizierte Mitarbeiter da hätten sitzen müssen und aus vielen verschiedenen Systemen irgendwelche Excel-Exporte zusammenschneiden, in Power BI laden müssen und hoffen müssen, dass sie sich dabei nicht verrechnen. Was jetzt alles hochbezahlte Arbeitszeit ist, die sinnvoller mit mehr Wertschöpfung auch fürs Unternehmen eingesetzt werden kann.
Das ist wohl wahr. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ja wahrscheinlich so eine Art Grundkonfiguration von Ihnen durch Sie erfolgt. Kann denn dann hinterher der Anwender, der Nutzer da selbst an Konfigurationsparametern selber noch was ändern, je nachdem, was die Ergebnisse sind?
Kommt auf die Lösungen an. Wir machen das immer so, dass es für den Endanwender, für den Kunden so viel Freiheit wie möglich gibt, wie sinnvoll möglich. Und da ist die Betonung einerseits auf Freiheit und andererseits auf sinnvoll, weil wir immer wieder gemerkt haben, wenn man zu viele technisch sehr anspruchsvolle Möglichkeiten gibt, führt es dazu, dass die Lösungen nicht genutzt werden, weil dann die Barriere ist, oh Gott, da muss ich ja drüber promovieren, bevor ich das einsetzen kann. Da muss ich erst Data Scientist, Entwickler und so weiter einstellen. Das heißt, unsere Ambition ist, dass wirklich der normale Einkaufsleiter oder Marketingleiter oder Logistik-Analyst sich davor setzen kann und damit arbeiten kann. Und da gibt es Module in unserer Cloud, mit der das jeder auch bis ins letzte Quäntchen kann, weil wir es dort schon geschafft haben, es hinreichend einfach zu machen, obwohl es dahinter natürlich überhaupt nicht einfach ist, aber es zum Nutzer einfach zu machen. Es gibt auch Module, da findet immer noch ein Grundsetup durch uns statt und danach kann der Endanwender damit sehr frei umgehen, innerhalb der technisch sinnvollen Grenzen. Wenn er dann jetzt an Themen ran will, für die man wirklich in eine bestimmte Programmiersprache wechseln müsste, dann platziert er das bei uns als ein Change Request und dann ändern wir das. Unsere Ambition ist aber über die nächsten 12 Monate alle Funktionen auch für komplette Laienanwender steuerbar zu machen. Das ist was, was so in der Branche meines Wissens noch keiner geschafft hat. Vielleicht aber auch gar nicht erst versucht hat, weil Unternehmen, Softwareunternehmen natürlich an diesem ganzen Customizing auch gut verdienen. Wir wollen aber gar nicht daran verdienen, dass die Kunden was selber nicht können. Wir wollen die Kunden befähigen, das mit KI selber hinzukriegen. Da muss aber eben die Möglichkeit, das für normale Anwender zu übersetzen, auch Schritt halten mit den technischen Möglichkeiten, denn sonst lähmt das, wenn man davor sitzt und überhaupt nicht durchsteigt.
Klingt also nach einer absolut coolen Geschichte. Ich werde mich mit dem Thema noch mal etwas intensiver auch selber zu beschäftigen. Aber es klingt auf jeden Fall nach einer Erfolgsstory. Seit wie vielen Jahren machen Sie denn das eigentlich schon?
Rigel gibt es seit 5 Jahren.
Okay.
Wir haben in diesen 5 Jahren im vollen Lauf auch das Unternehmen transformiert. Wir haben gestartet 2018 als eine Unternehmensberatung und haben da schon die entsprechenden analytischen Kapazitäten in der Software aufgebaut, in den Datenquellen aufgebaut, aber wir sind komplett gebootstrapped. Wir haben das Unternehmen aufgebaut mit dem Geld, das ich damals eingezahlt habe ins Stammkapital, kein Kredit, keine Förderung, kein Venture-Kapitalgeber und mussten dementsprechend am Markt das Geld erstmal verdienen, um unsere Software zu entwickeln. Und das Geld haben wir bis 2021 in der Beratung verdient und damit dann Entwickler angestellt, die aus den Datenquellen, die wir uns vorher schon aufgebaut haben und den Methoden, die wir entwickelt haben, Software baut, die das nicht nur selber kann, sondern die es dem Kunden ermöglicht, sich damit selbst zu beraten und uns als Berater gar nicht mehr zu brauchen. Und im Laufe des Jahres 2021 haben wir diese Transformation so vollzogen, dass wirklich alles, was wir gemacht haben, vorher logisch dann auch durch Software abgebildet werden konnte, teils schon komplett, teils brauchte das noch länger. Die letzten Schritte haben wir erst dieses Jahr abgeschlossen, aber seit 2021 machen wir mehr Umsatz mit Software als mit Beratung und seit letztem Jahr eigentlich fast gar nicht mehr mit Beratung, weil die Kunden sich wirklich mit der Software selber auch so sicher fühlen, so gut selbst beraten können, dass sie von uns vielleicht mal Hilfe brauchen, wie bediene ich die Software am Anfang oder ein Change Request, kann man der beibringen, auch dies und das zu tun, aber eben nicht noch das Händchenhalten eines Beraters, der erklärt, was man jetzt tun soll. Und das ist was, wo wir auch durchaus stolz drauf sind, weil das von Anfang an die Vision war, aber eine Vision ja immer auch ein Kredit ist irgendwo, den muss man dann noch erstmal abbezahlen, bis man die wirklich lebt.
Das ist richtig. Aber ich hatte ja eben schon gesagt, klingt nach einer absoluten Erfolgsgeschichte, finde ich also wirklich cool. Als Beratungsunternehmen gestartet und sich als Berater sozusagen obsolet gemacht in einer IT-Lösung. Coole Geschichte. Wer hat Sie denn, sage ich mal so, inspiriert in diesen Jahren? So, welche Persönlichkeit war für Sie ein Beispiel oder ein Blueprint bei dem, was Sie da getrieben haben?
Eigentlich weniger Persönlichkeiten jetzt, an die man unmittelbar in einen IT-Kontext denkt. So jetzt einfach zu sagen, keine Ahnung, Steve Jobs, Elon Musk, die ganzen üblichen Verdächtigen.
Ja.
Aber wir haben uns nicht an anderen Unternehmen in der IT-Branche orientiert. Ich habe mich inspirieren lassen von erfolgreichen Unternehmern in meinem Umfeld. Einige davon haben auch in der Gründungs- und Aufbauphase einfach persönlich viel als Wegbegleiter mich unterstützt, einfach indem ich sie fragen konnte, indem ich ins Sparring gehen konnte und ich dann auch genau verstehen wollte, wie trefft ihr eure Entscheidung, um dann zu verstehen, was muss denn unsere Software können, damit Unternehmer ihre Entscheidung besser treffen können. Also die Inspiration kam da wirklich aus der gelebten Praxis von erfolgreichen Unternehmern. Wir sagten, wie habt ihr die Entscheidung eigentlich so gut getroffen? Gab es da eine Logik dahinter? Und auf der anderen Seite für mich auch wirklich stark aus feuilletonistisch-philosophischen Quellen. Also was mich zum Beispiel sehr inspiriert, ist Nassim Nicholas Taleb, der Urheber vom Schwarzen Schwan, war ja damals, als er die Finanzkrise vorhergesagt hat, ein großes Thema. Viel spannender finde ich seine Werke zum Thema Antifragilität. Also wie können wir Systeme so aufbauen, dass sie unter hoher Volatilität sogar eher noch prosperieren und nicht eingehen. Oder Seth Stephen Stavidowitz, ehemaliger Chief Data Scientist von Google, dann Datenjournalist bei der New York Times, der einfach unglaublich tolle kreative Vorschläge gemacht hat in seinen Büchern, wie man mit Datenanalysen und automatisierten Datenanalysen Probleme lösen kann, die vorher als unlösbar galten. Das sind Sachen, die wir auch dann im Team diskutieren und wo wir sagen, Mensch, wie können wir solche resilienten Systeme bauen? Wie können wir Leuten helfen, dass sie sich besser selbst helfen können, wenn die Umfeldparameter wild schwanken, wie zum Beispiel in der Pandemie oder in der Energiekrise? Wo liegen überall noch Daten, in denen bisher jeder nur irgendwo Datenmüll sieht und da drin aber vielleicht wirklich, wie im Urwald dann vielleicht oder in der Tiefsee Krebsmedikamente stecken, in dem vermeintlichen Datenmüll Antworten stecken auf Probleme in der Gesellschaft und in Unternehmen, das ist so das, was uns nach wie vor auch antreibt. Wir sind in der Branche selbst ehrlicherweise gar nicht so gut vernetzt. Wir sind in den Verbänden, wir interessieren uns dafür, wir unterhalten uns mit anderen Unternehmen, aber wir eifern nicht irgendwelchen Vorbildern innerhalb von IT oder spezifischer KI nach.
Aber das, was Sie da gerade so zitiert haben, ist ja offensichtlich auf fruchtbaren Boden gefallen und hat sich entwickelt zu dem, was Hase und Igel heute ist. Das war denn.
Boden, der kommt da auch einfach aus einem sehr interdisziplinären und ziemlich jungen Team. Das ist einfach ein wahnsinnig brillanter Haufen neugieriger, abenteuerlustiger Nerds, die Spaß am Denken haben und Spaß daran haben, solche Impulse auch aus ganz anderen Feldern der Wissenschaft, der Gesellschaft, des Journalismus aufzunehmen und gegen den Strich zu denken und dann gemeinsam sehr pragmatisch zu überlegen, wie kann man das umsetzen. Und das ist das, was mich auch wirklich richtig glücklich macht bei diesem Unternehmen. Ich habe vorher lange auf Unternehmensseite gearbeitet, auch in der Beratung, auch auf Agenturseite. Ich hatte noch nie die Freude und die Ehre, so ein fantastisches Team zu haben, das wirklich so aus sich rauslebt und sich gegenseitig befruchtet, wo jeden Tag einer ankommt und sagt, ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht, ich habe da ein Buch gelesen, ich habe da eine interessante Sendung gesehen. Können wir nicht auch so und so rangehen?
Toll, freut mich für Sie, dass Sie so ein Team haben. Also in so einem Umfeld zu arbeiten, macht sicherlich, und in so einem Umfeld auch ein Unternehmer zu sein, das macht wahrscheinlich wahnsinnig viel Spaß oder sollte eigentlich automatisch sehr viel Spaß machen. Was war denn so, Sie haben ja gerade gesagt, Sie waren früher ursprünglich ja mal selber im Angestelltenverhältnis. Was war denn so für Sie als Unternehmer möglicherweise in diesen Jahren, in diesen 5 Jahren etwas, was Sie lernen mussten, was Sie vielleicht ursprünglich nicht so auf dem Radarschirm gehabt haben, als Sie sich selbstständig gemacht haben mit dem Hase und Igel?
Gar nicht so sehr die unternehmerischen Dinge, weil Hase und Igel, je nachdem, wie man zählt, ob man jetzt irgendwie wirklich kleine Gewächse mitzählt, meine vierte oder sogar meine sechste Gründung ist und ich immer schon parallel zum Studium und nach dem Studium und immer wieder auch zwischendurch, während parallel und abwechselnd meiner Angestellten-Manager-Tätigkeit immer wieder als Unternehmer aktiv war. Es hat mich auch
Okay.
immer wieder dahin zurückgezogen. Das liegt mir in den Genen, weiß ich nicht. Nee, eigentlich gibt es relativ wenig Unternehmer in meiner Familie, aber aus irgendeinem Grund liegt es mir im Blut. Was ich aber unterschätzt habe, ist bei diesem vermeintlich gut skalierenden Bereich Tech, wie viel man sich doch in die Tasche lügt, wenn man sich immer sagt, in so einer Aufbauphase, boah, jetzt nach dem Meilenstein, dann wird alles einfacher, dann haben wir weniger Volatilität, mehr Planbarkeit und weniger Stress und dann sinkt die Arbeitsbelastung. In die Versuchung war ich vorher in der Form gar nicht gekommen, weil meine vorigen Gründungen alles entweder so people-based Unternehmen waren, wie jetzt zum Beispiel Beratung oder der Agenturumfeld. Oder zwar schon Plattform, aber Plattform für sehr viele Freelancer, wo man auch mit sehr viel HR-Faktor zu tun hat. So eine wirkliche Automatisierung wie bei uns, das hatte ich vorher noch nicht selber gemanagt. Und da war ich sehr überoptimistisch, dass wenn es einem erstmal gelingt, so einen Prozess technisch zu automatisieren, dass es sich dann auch schnell organisatorisch darin ausdrückt, dass man mehr Planbarkeit hat, weniger Arbeitsintensität etc. Und das musste ich lernen, dass das so nicht stimmt, sondern sich das verlagert. Klar, ein Geschäft, das zum Beispiel Lizenzen verkauft statt Beratertage, ermöglicht mehr AV nach vorne, aber natürlich hat man dafür auch die Produkthaftung. Und man hat die Maintenance, wo es auch dauernd neue Komplexitätsquellen gibt. Klar, eine Organisation, die umsatztechnisch wächst und dabei viele Arbeitsschritte automatisiert, hat weniger Personalintensität, aber gleichzeitig braucht es ja auch dann eine viel, viel bessere Planung und Steuerung, weil man eben viel weiter nach vorne raus, gerade in Produkten, seine Konsequenzen vorauswirft. Und das sind alles Themen, die beherrschen wir ja gut, aber die halten uns wesentlich beschäftigter, als ich da in meinen romantischen Gründerfantasien mir mal ausgemalt hatte. Weil dieses Skalieren, das ist so ein Fetisch. Das Skalieren, wir träumen davon, alle reden davon. Aber das Skalieren einer Technologie und das Skalieren wirklich von menschlicher Arbeit, das sind zwei unterschiedliche Faktoren. Deswegen bin ich auch relativ entspannt, wenn alle jetzt immer sagen, oh Gott, die KI macht uns alle arbeitslos, wo ich denke, wir können sehr viel mit KI automatisieren und haben immer noch genug zu tun als Menschen. Da muss man sich so schnell keine Bedenken machen.
Ja gut, ich sag mal so, das, was Sie gerade beschreiben, hängt natürlich schon auch ein kleines bisschen wahrscheinlich damit zusammen, dass Sie ja nach wie vor auch selbst in der Entwicklungsphase sind und ja ständig auch, haben Sie ja eben auch erwähnt, noch weitere innovative Ideen damit einfließen lassen. Damit kommt ja auch praktisch aus dem Operativen, aus dem, was Sie anbieten, aus Ihrem Portfolio, ständig neue Herausforderungen an Sie heran. Da ist man, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, wir skalieren jetzt mal, der Rest ist Automatisierung. Wir haben ein einheitliches Produktportfolio und das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Nee, ist schon nachvollziehbar. Und
Also wir haben dieses Portfolio und das skaliert für sich auch gut, aber der ganze Bereich Cloud-Software B2B und insbesondere im KI-Bereich hat ein derartiges Innovationstempo und durch den ganzen Hype um ChatGPT und Co. ist ja auch nochmal viel, viel mehr Geld in die Branche geflossen, was nochmal die Hitze weiter erhöht, dass man es sich einfach nicht leisten kann zu sagen, wir haben jetzt hier ein Produkt, das viele Preise gewonnen hat und da haben wir die Ehre, dass alle unsere Produkte wirklich einiges an Preisen gewonnen haben. Da könnte man jetzt sagen, super, ist best in class, verkaufen wir jetzt einfach, ruhen wir uns drauf aus. Klar gehen wir raus, verkaufen das. Und man muss ein Running-Team auch nicht ändern. Das funktioniert in sich gut. Aber in einer derart innovationsgetriebenen Branche muss man sich dennoch jederzeit Gedanken drüber machen, was kommt ins nächste Release, was kommt auch wirklich vorausgedacht, wie sieht überhaupt eine Interaktion mit Computer mit Software in 3 Jahren aus, in 5 Jahren aus, einfach zu sagen, wir haben da jetzt was abräumt, lasst uns absahnen, das funktioniert vielleicht dann für ein paar Jahre und dann wird man von jemandem in einer Sprunginnovation überholt und ist völlig abgemeldet, wenn man nicht laufend bleibt. Und das ist was, das ist schon fordernd, aber es macht andersrum auch Spaß, weil es einem intellektuell und unternehmerisch fit hält. Man kann eben nicht einfach sagen, wir schrubben jetzt nur noch Ware, sondern man muss sich laufend eben wirklich mit dem Markt, mit den Kunden, mit den technischen Möglichkeiten beschäftigen, weil man nicht sagen kann, wie jetzt klassischerweise es bei Autos war, wir haben hier Produktlebenszyklen 7 Jahre, nach 3,5 Jahren kommt Facelift und dann denken wir mal schon über die nächste Generation nach, sondern
nee,
wir
geht
haben
schneller.
Einen viel, viel kürzeren Release-Zyklus mit viel sprunghafteren Innovationen im IT und das Recht im KI-Bereich.
Sie haben eben den Zeitraum 3 bis 5 Jahre genannt. Das würde mich natürlich schon mal interessieren. Wo würden Sie denn so Hase und Igel in 5 Jahren gerne sehen wollen? Und wo sehen Sie die, bei dem, wo Sie es sehen möchten, wo sind die heraus, sehen Sie die Herausforderungen, dahin zu kommen?
Wir sehen uns definitiv als den Marktführer für Decision Intelligence. Decision Intelligence definiert als Softwarelösung. KI, ja, aber da wird in 5 Jahren wird keiner mehr sagen, KI, da ist eh KI in allem drin. Lösungen, die mir helfen, als Mensch meine Entscheidungen schneller und erfolgreicher zu treffen. Das ist unsere Nische. Und da sind wir einfach fachlich so gut und auch jetzt schon fachlich so weit vorne, dass wir das einfach übersetzen müssen in eine Marktführerschaft in dieser Nische und das nicht mehr nur in Deutschland oder im Dachbereich, sondern auch mindestens in Europa nach Möglichkeit, auch international. Das ist immer auch die Frage, was kriegen wir hin als Unternehmen, ohne dass es uns zerreißt. Ein zu schnelles Wachstum, wir haben jetzt durchschnittlich 52% jährliche Wachstumsrate bisher. Und das alles aus eigener Kraft raus. Das funktioniert, aber ein zu schnelles Wachstum kann dann auch dazu führen, dass die Leistungsqualität abfällt oder dass die Teams zerfliegen. Das darf nicht passieren.
Correct.
Wir sind da recht konservativ. Lieber ein Markt weniger und dafür nach wie vor überlegene Lösungen und ein tolles Team. Aber da wollen wir ganz klar hin. Und die größte Herausforderung ist dabei eindeutig die Kapitalisierung, weil die Lösungen, die sind da. Die skalieren auch technisch sehr gut. Die gewinnen auch international Preise, auch weltweit. Da gibt es ein großes Interesse auch in anderen Märkten. Wir haben auch Kunden aus anderen Ländern bis in die USA. Aber wir sind als kleines Unternehmen, das selbst finanziert ist, wenig bekannt und bekannt vor allem in der deutschsprachigen Welt. Da dann wirklich eine gute Markenbekanntheit und eine gute Marken- und Vertriebspräsenz aufzubauen in anderen Märkten, die sich dann auch regional immer weiter von der Heimat weg entfernen, dort entsprechend Standorte aufzubauen, Leute zu finden, ohne sich finanziell zu overstretchen. Das wird die zentrale Herausforderung. Und die Organisation, die muss natürlich auch mitwachsen und das abbilden können. Aber das hat sie bisher auch schon gut gemacht. Wir sitzen auch jetzt schon nicht alle an einem Ort. Wir haben einen Kollegen, der sitzt im Züricher Raum. Wir haben einen, der sitzt in Rom. Und ob da jetzt dann noch welche in der Niederlassung in Paris sitzen, das wird uns organisatorisch nicht zerreißen. Das müssen wir bewusst gestalten, aber das kriegen wir hin. Aber die Frage, wie kriegt man die Markenbekanntheit hoch und einen guten Vertrieb hin, ohne dass es ein Zuschussgeschäft wird? Das ist spannend. Und nachdem ich selbst natürlich aus Marketing und Vertrieb komme, ist es auch was, was mich persönlich auch einfach herausfordert. Es hält mich nachts wach, es juckt mich aber auch sehr unter den Fingern.
Kann ich nachvollziehen. Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, Sie haben ja durchaus ein gutes Team, ein Team, auf das Sie stolz sind. Sie sind ja aber auch damit in der Rolle des Arbeitgebers. Was würden Sie denn sagen, was da so über die letzten Jahre Ihr Key Learning gewesen ist?
Ich denke, wirklich entscheidend war eher eine Bestätigung einer Hypothese, die ich vorher hatte. Nämlich, dass ich wollte dieses Unternehmen auch in Abgrenzung zu vorherigen unternehmerischen Erfahrungen, sowieso meine Erfahrung als Angestellter und Manager, ich wollte dieses Unternehmen wirklich auf einen ganz radikalen Freiheitsgedanken gründen, dass jeder Mitarbeiter maximale Freiheit haben soll, wie er arbeitet, von wo er arbeitet, wann er arbeitet, was er verdient, mit was für eine Ausstattung er arbeitet, wie er methodisch arbeitet. Das muss natürlich ein paar Rahmenbedingungen geben, aber so wenig wie möglich und so viel Vertrauensvorschuss und Wertschätzung wie möglich. Und ich kannte das aus so ein paar wilden Modellen in der Gastronomie, zum Beispiel die Weinerei in Berlin, die sagt, zahl 1 Euro Eintritt, nimm dir so viel Essen und Wein, wie du willst. Und wenn du rausgehst, bezahl, was es dir wert ist. Und das funktionierte super. Und ich habe mir gedacht, man müsste ein Unternehmen so führen. Aber es war ein völliges Wabonspiel, ob das funktioniert. Und ich habe unglaublich gute Erfahrungen bisher mitgemacht. Wir funktionieren bis heute so. Und das ist genau auch die Triebfeder von diesem Innovationskraft und von diesem Wachstum und dem Einsatzfreude. Aber wir haben uns auf dem Weg dorthin auch von ein paar Mitarbeitern getrennt, die
normal
eben genau diese Freiheit so nicht leben konnten oder wollten, die mehr Struktur brauchten und wollten, die mehr klassische Führung wollten, die mehr Kohärenz auch im Team wollten. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Ja, so mache ich, so machst du es. Nein, nein, wie machen wir es denn? Und das ist eine Typfrage. Und das ist dann vielleicht wirklich ein Learning, weil das so zum war von Anfang an meine Idee. Und das war vor allem dann so ein Würfelwurf. Wird das funktionieren? Und dass es funktioniert, macht mich wirklich selig. Aber das Learning daraus war noch mehr, als mir eh schon klar war, wie wichtig es ist, nach Persönlichkeit einzustellen. Wie viel wichtiger Persönlichkeit ist, als jetzt eine fachliche Qualifikation.
Ja.
Was im Lebenslauf steht, ob jemand überhaupt einen Abschluss hat in dem Bereich, in dem er dann arbeiten will, etc., das ist alles so viel weniger wichtig für ein Unternehmen, das man so führen will, wie wir unser Unternehmen führen, als die Frage, wie tickt jemand und was motiviert diesen Menschen und ist der auch persönlichkeitsmäßig ins Team und dann einfach darauf vertrauen, wenn jemand den richtigen Spirit hat und die richtige Einsatzfreude, sofern einigermaßen Grundlagen da sind im Fachlichen, lässt sich alles andere lernen und rüttelt sich alles andere ein, aber andersrum funktioniert es eben nicht. Fachlich perfekt ausgebildete Leute, die aber von der Denke her da nicht reinpassen. Die denken, sie würden gerne ganz frei und agil und so weiter arbeiten und dann aber merken, oh je, ohne diese Ritterrüstung einer klassischen Matrix- oder Linienorganisation bin ich verloren. Das wird nie was. Das wird nie was in der Rechnung. Wir stellen
Also
wirklich Persönlichkeit, ein
Fantastische Einstellung. Also einerseits gibt ja den Spruch, habe ich auch neulich wieder von einem Unternehmer gehört, hire for attitude and train for skills. Das ist also wirklich das eine. Und ich habe vor 2 Tagen eine Studie gelesen über die Generation Z und Generation Alpha und deren Einstellung zur Arbeit und was sie sich eigentlich für ein Arbeitsumfeld wünschen. Und das ist ja wirklich, da ist ja hat ja ein kompletter Umdenkprozess stattgefunden. Es ist für manchen Arbeitgeber extrem schwierig, sich auf sowas einzulassen. Und sie haben es eigentlich in der Form, wie die es wünschen, in ihrem Unternehmen etabliert. Finde ich also wirklich eine tolle Vorgehensweise. Und das sollte Ihnen eigentlich auch für die Zukunft, was neue Mitarbeiter angeht, durchaus die richtigen Leute, ja, in die Firma spülen, wenn man so
wir
will.
haben eine sensationelle Pipeline. Wir mussten bisher zweimal eine Stelle ausschreiben und die haben wir auch binnen 2, 3 Wochen besetzt gekriegt. Ansonsten
Super.
sind die Leute zu uns gekommen, ohne dass wir überhaupt ausschreiben mussten. Und wir sind ja im Bereich ja wirklich KI-Entwickler, Data Scientists, Vertriebsexperten, die Leute, die am meisten gesucht werden, wo alle sagen, oh Gott, die findet man nicht. Wir haben überhaupt kein Problem. Wir könnten auch noch viel mehr davon beschäftigen, wenn wir wollten und vom Wachstumstempo her können. Wir sagen dann oft, erst mal die letzten integrieren und konsolidieren, dann die nächsten, damit es eben auch nicht das Team zerreißt. Und das ist ein Privileg, aber das basiert auch andersrum auf einer Situation, auf der ich dieses Unternehmen auf der grünen Wiese aufbauen konnte. Ich musste eben nicht Rücksicht nehmen auf Befindlichkeiten in der Stammbelegschaft, so nach dem Motto, so haben wir das auch immer schon gemacht. Oder ich will aber nur mit dem und nicht mit jenem zusammenarbeiten, sondern konnte wirklich sagen, weißes Blatt Papier. Und wer bist denn du? Ich lasse mich jetzt wirklich auf dich ein und mit jedem Mitarbeiter, der wieder dazukommt, dann auch wirklich alle mitzunehmen, bis hin zum Praktikanten, um gemeinsam zu sagen, mit welchem dieser Menschen wollen wir denn arbeiten? Und da hat auch jeder die gleiche Stimme dabei, damit es wirklich passt. Und sowas geht natürlich viel einfacher, als wenn man jetzt irgendwo ein Team in einem Konzern übernimmt, wo die Leute seit Ewigkeiten dabei sind, wo der Betriebsrat von vornherein sagt, oh, Job Description ändern, ganz schwierig und ist doch alles hier schon im Tarif abgekaspert und so weiter. Ich will das gar nicht schlecht reden. Das hat seine Stärken auch für sich, aber sowas kann man halt schwierig bis gar nicht machen in so einer sehr etablierten Organisation. Das ist beim Startup eine Chance, auch einfach Unternehmertum da anders zu denken.
Ich sage mal so, also eine Investition im Employer Branding brauchen Sie nicht mehr zu tätigen, glaube ich, wenn die Leute bei Ihnen mehr oder minder Schlange stehen.
Nee, das zieht halt auch. Also wenn da ein geiles Team ist und die sind selber auch beseelt davon und erzählen auch privat von weiter. Wir haben Mitarbeiter, die machen sich selbst noch Kleidung mit dem Logo drauf, weil die es so cool finden, dass sie damit auch auf Partys gehen. Und wenn sowas, was das weiterträgt, das strahlt aus und wir arbeiten auch eng und gut mit Unis und Fachhochschulen zusammen. Auch das strahlt aus, wenn die Studenten schon mitkriegen, oh, da ist ein Unternehmen, das hat aber geile Tools oder das ist aber in spannenden Projekten. Wieder kann man ein Praktikum machen. Und jetzt hat der Prof das auch noch erwähnt und da waren die wieder in diesem Journal und in jener Zeitung. Das zieht Leute an, aber dafür muss man ja auch selber Signale senden. Das passiert ja nicht von selbst, sondern dann muss man eben auch hingehen und sagen, wir strecken die Hand aus gegenüber den Unis, Fachhochschulen, Berufsakademien etc. Kann man verwenden, weil wir bringen auch selber was mit. Wir gehen da auch mal als Dozent hin. Wir halten Vorträge, ohne dafür gleich Geld haben zu wollen. Wir gucken, dass wir spannende Forschungsprojekte zusammen machen. Das sind alles auch ja Investitionen. Das muss es einem wert sein. Und man muss sich ein bisschen schon auch für den anderen interessieren, für die Institution, für die Menschen dahinter. Einfach nur sich hinzusetzen und zu sagen, komm her, wir sind great place to work. Das reicht halt nicht.
Das reicht nicht. Herr Schönmakers, ich darf mich für diese absolut faszinierenden Einblicke in Hase und Igel, aber auch in Ihre Person und Persönlichkeit recht, recht herzlich bedanken. Und ich hätte noch eine letzte Frage an Sie, aber ich vermute mal fast, die geht ins Leere, weil ich habe hier einen Unternehmer vor mir sitzen, der in sich selbst ruht, dem sein Unternehmen Spaß macht, aber wirklich das strahlen sie aus. Trotzdem vielleicht die Frage, wenn sie in der Zeit zurückreisen könnten und würden ihrem 18-jährigen Ich begegnen, was würden sie dem denn vielleicht aus heutiger Sicht doch noch mit auf den Weg geben, was er vielleicht anders machen soll? Oder auf was er achten soll?
Von Anfang an dein Ding durchzuziehen und wenn du nicht reinpasst, dann ändere dein Biotop.
Okay.
Ich habe zu lange versucht, in die Logik irgendwelcher Organisationen und Hierarchien reinzupassen, die mir überhaupt nicht entsprochen haben und habe mir zu lange auch irgendwo selber gedankliche Hürden aufgebaut nach dem Motto, also das kannst du nicht riskieren, jetzt da bist du noch zu jung für, zu unbekannt und so weiter. Ich weiß ja nicht, wie es anders gewesen wäre, wenn ich dieses Unternehmen jetzt gegründet hätte, ohne mehr als 10 Jahre Facherfahrung, ohne gute Verbindungen in Verbänden und zu künftigen Kunden etc. Vielleicht wäre es auch viel schwieriger geworden, vielleicht wäre es in die Hose gegangen. Weiß man ja nicht. Man kann die Zukunft weder vorhersagen noch die Vergangenheit, gut, ein bisschen vorhersagen schon, dafür sind wir ja da, aber nicht die ferne Zukunft haut nicht hin und die Vergangenheit kann man auch nicht ändern. Aber dass der Paradigmenwechsel wirklich für meine Lebenszufriedenheit und gleichzeitig auch mein Erfolg. Es klingt immer so doof, wenn Leute mit ihrem Erfolg angeben, aber es ist ja nur einfach so. Das ist wahnsinnig steil gegangen. Der ist genau in dem Moment passiert, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, Entschuldigung für den Vulgärausdruck. Wenn das Umfeld dir sagt, du bist nicht richtig oder du dich dauernd dran reibst, ist es das falsche Umfeld und dann versuch nicht, das Umfeld zu ändern. Such dir ein anderes Umfeld, schaff dir dein eigenes. Zieh's durch, trau dich und trau dich richtig. Und selbst wenn es verrückt klingt, schlimmer als scheitern kann auch nicht passieren, dann fängst du halt neu an.
Richtig.
Ich wünschte im Nachhinein, ich hätte das schon viel früher gemacht. Ob es zu mehr Erfolg geführt hätte, keine Ahnung, aber es wäre einfach richtig, es wäre früher schon dieses schöne Gefühl gewesen, sich sein eigenes Haus zu bauen und sich nicht dafür entschuldigen zu müssen, wer man ist, sondern genau aus den eigenen Stärken und Schwächen sich ein funktionierendes System zu bauen, das auch Leute anzieht, die auch genau damit gerne arbeiten möchten und gut arbeiten können, als Mitarbeiter, als Kunden. Und das ist ja genauso wichtig. Wissen, was man selber will, was man selber ist, ja, das eine. Aber die richtigen Menschen anzuziehen, mit denen man leben, arbeiten, sich austauschen möchte und die man so akzeptieren kann, wie sie sind und die einem selbst so akzeptieren können, wie man ist. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was man im Leben lernen kann. Und das lernt man nicht und das passiert auch nicht, solange man sich irgendwo anpasst.
Haben Sie recht, ist eine Erfahrung, die ich bis zu einem gewissen Grad auch selber habe machen müssen oder dürfen. Aber ich sage mal so, zurückschauen ist Blödsinn, in die Zukunft gucken ist vernünftig. Und solange die Zukunft rosig aussieht und vielversprechend ist, hat man Freude an dem, was man tut.
Und letztes, gerade gestern wurde erklärt, 2024 ist das Jahr des Igels. Insofern scheint die Zukunft ja uns in die Karten zu spielen.
Super. Herr Schönmarkes, nochmal recht herzlichen Dank für Ihre Zeit. Mir hat es unendlich viel Spaß gemacht. Wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Ich gucke mir nochmal, ich beschäftige mich mit diesem Thema durchaus nochmal intensiver. Ich bin ja von Haus aus Ingenieur, insofern durchaus auch ein neugieriger Mensch, was solche technischen Dinge angeht. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Feierabend und bedanke mich nochmal für Ihre Zeit.
Das wünsche ich Ihnen auch, lieber Herr Büschelberger, und vielen Dank für die Einladung.
Gerne geschehen.